Im Architekturbüro Hollin-Radoske in Frankfurt am Main geht es stets geschäftig zu. Rund 2 Dutzend Mitarbeiter kreieren in den weißen Altbauräumen puristische Interieurs und Bauten für renommierte Kunden. Lounges für die Lufthansa, ein Hugo Boss Store in Shanghai, Edelrestaurants, Messestände und eben auch Villen, wie zum Beispiel ein Anwesen im nahen Bad Soden.
Die Villa von uns, die wir gebaut haben, ja, die ist sehr kubistisch,
sagt Architekt Bernd Hollin. Nicht zufällig ist die Villa abgebildet im Fachmagazin Cube, in dem Hollin gerade blättert. Auf den Bildern ein Flachdach, die Fassade aus weißem Kalksandstein, das Auge blickt auf klare rechteckige Flächen. Es gibt wenige, aber große Fenster, die bis zum Boden reichen.
Drinnen sind schon auch emotionale Materialien, Naturstein, Holz. Ja, dort haben wir dann auch fließende Wohnbereiche, die sehr sparsam möbliert sind.
Weiße Wände, ein schwarzes Sofa, ein quaderförmiger Tisch, ein Gaskamin aus Schwarzblech. Klare Linien, reduzierte Farbpalette. Wer sich auskennt, sieht hier Verbindungslinien zum Bauhaus, zum Minimalismus in den Interieurs der 50er und 60er Jahre, fühlt sich an Design aus Skandinavien oder gar an japanische Wohnphilosophie erinnert. Für Bernd Hollin aber wirkt hier etwas Überzeitliches.
Purismus heißt ja zunächst mal Reduktion und Klarheit. Man sagt ja auch im Englischen purify, reinigen. Also es ist im Grunde genommen erstmal eine Reduktion auf das Wesentliche und daraus erwächst ja dann auch eine gewisse Schönheit.
Im Internet kursieren allerlei Stichwortlisten. Rollos statt Vorhänge, dünne Teppiche statt Flocati, Sofas ohne Kissen, indirektes Licht, große Fenster, hohe Decken. Prinzipiell stimme das, meint Daniel von Bernsdorf. Er arbeitet für die Internetplattform Stylepark und beobachtet als Experte für den guten Geschmack Design- und Architekturtrends weltweit. Er meint, Purismus solle mehr sein als bloßes Ausmisten. Purismus solle etwas über den Bewohner aussagen.
Und wenn man irgendwo reinkommt und sieht, das ist irgendwie einfach nur so ein bisschen aus dem Katalog hingestellt, das merkt man doch sofort, ob das seelenlos ist oder ob da eine Geschichte erzählt wird, ob da jemand von der Reise was mitgebracht hat, was plötzlich da steht und eine ganz andere Wirkung hat. Darum geht's doch.
Wer keine Geschichte erzählt, macht sein Heim zum seelenlosen Hotel, meint Bernd Hollin. Oder schlimmer noch, mancher übertreibt es und macht das Wohnen selbst zur Qual.
Es kommt auch sehr oft vor, dass dann die Funktionen des Alltags extrem mühsam werden. Also da gibt's Leute, die kochen dann einen Kaffee und die rennen dann, da müsste man mal so ein Diagramm machen, die rennen dann 20, 30 Mal hin und her, weil da ist das schöne Tuch verstaut und da ist die Maschine und dort ist der Wasserhahn und das geht nur, wenn ich das aufklappe und nachher muss alles sofort weg.
Absurderweise hetzt der Hausherr hier herum, obwohl das puristische Raumkonzept doch eigentlich Ruhe bringen sollte. Die beiden Designexperten meinen, zu rigide darf der Purismus nicht ausgelegt werden. Intensive Farben oder eigenwillige Möbel sind erlaubt. Ein puristisch entkernter Innenraum kann dann wie eine Bühne sein für einzelnes Mobiliar.
Also wenn ich ein puristisches weißes Interieur habe, dann würde ich mich freuen, wenn der Benutzer auch sagt, hier habe ich einen groben Holztisch. Der Tisch ist eigentlich da, wo alle zusammenkommen, da wo ich esse, da ist Emotion. Und wenn der aus einem emotionalen Material ist, das würde mir zum Beispiel dann gefallen.
Das ist das Tolle, wenn man auch im Innenraum vielleicht einen ganz großen Raum hat mit einem Holztisch und dann vielleicht einem roten Stuhl von Konstantin Gritschitsch. Es darf auch mal eine Farbe, also meiner Meinung nach, natürlich vorkommen, aber sie ist in einem Kontext zu sehen, der dann das Ganze wirklich noch viel stärker wahrnehmbar macht, viel emotionaler macht. Also das ist ja das Tolle. Purismus, Minimalismus in seiner besten Form ist einfach hochemotional.
Wozu man seine Identität erst einmal erforschen muss, um zu wissen, wie man sie angemessen im Wohnraum repräsentiert. Das klingt wiederum, als sei Purismus eine Luxusbewegung, allein für Zeitmillionäre und solvente Selbstdarsteller. Und als schwinge sich der Purist freiwillig auf, aus dem chaotischen Alltag, aus der einzelnen Epoche hin zu bewusst konzipierter Wohnumgebung, zu überzeitlicher Schönheit. Dabei ist vieles im puristischen Trend erst durch die Errungenschaften der Moderne überhaupt möglich geworden, erinnert Bernd Hollin.
Wir können heute tatsächlich so viele Dinge auslagern, also ich sag mal so Stichwort Cloud oder so, ja, ich muss nicht mehr mein Fotoalbum auf dem Tisch haben. Ich kann so viele Dinge minimalisieren oder digitalisieren und gleichzeitig sind wir ja permanent unter Beschuss von digitalen Nachrichten und Vernetzung und da ist es auch sehr, sehr wohltuend, dass wir eben im Alltag auch mal diese Reduktion vollziehen können, um unseren Geist mal wieder ein bisschen zur Ruhe bringen zu lassen. Also ich denke, auch das ist ein ganz wesentlicher Aspekt von Purismus, dass man auch mal wieder den Geist ein bisschen runterfahren kann.
Weniger ist mehr, Eine Gegenbewegung zum Stress unserer Zeit. Und Großstädter in Paris oder London müssen platzsparend leben, so sehr sie das auch euphemistisch als trendiges Micro-Living beschreiben. Und junge Arbeitstätige müssen mobil sein, allzeit bereit zum Umzug. Sie wollen gar kein Nippes anhäufen. Ist Purismus dann also doch ein teurer Luxus, ausnahmslos für Menschen, die sich Beständigkeit leisten können, wie eine Villa in Bad Soden? Nein, meint Designprofi Daniel von Bernsdorf. Zuallererst gehe es um die Komposition und erst in zweiter Linie um den Geldbeutel. Und eines ist ja auch klar.
Wenn man einen Raum mit weniger Dingen einrichtet, ist er günstiger als ein Raum, wo sehr viel drin steht. Ja, das kann man ja schon mal so sagen.
Egal wie luxuriös oder spartanisch man sich am Ende einrichtet, kosten wird das erst einmal vor allem eines: Zeit zum Ausräumen und Konzipieren.